Wusstest du, dass du für eine monatliche Nettorente von 2.000 Euro über 35 Jahre lang 6.800 Euro brutto im Monat verdienen müsstest? Dementsprechend ist eine private Altersvorsorge ganz wichtig, um der drohenden Altersarmut zu entgehen. Ein Robo-Advisor wie Visual West bietet dir hier eine perfekte Unterstützung. Mit Visual West kannst du in breit gestreute ETF-Portfolios investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat. Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de/hermoney.
Man findet schon eine Menge Möglichkeiten, wirklich sich sehr einfach oder ein bisschen komplizierter, aber im Endeffekt immer noch einfach, ein tolles Depot zusammenzustellen mit ETFs und findet da wirklich auch viele, viele Strategien.
Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute geht's mal wieder um ETFs, eine der inzwischen beliebtesten Anlageformen, sogar bei uns hier in Deutschland. Wir stellen euch heute mal 6 verschiedene Strategien vor, wie ihr euer Portfolio mit ETFs, also mit Exchange Traded Funds, am besten bestückt. Dazu spreche ich mit Jessica Schwarzer. Jessica ist, für diejenigen, die sie noch nicht bei uns gehört oder gelesen haben, ist Finanzjournalistin, Autorin mehrerer Finanzbücher und sie schreibt natürlich bei uns und war schon öfters bei mir zu Gast. Da würde ich euch auch gleich mal einladen, vielleicht mal alte Folgen nachzuholen, weil Jessica, wir zwei haben schon öfter mal über dieses Thema gesprochen, auch über deine Strategien und das Buch, das du vorgestellt hast, sind auch immer wieder sehr gerne gut gehörte Podcasts bei uns und von daher lade ich euch alle mal ein, da nochmal durch die Liste zu scrollen. Aber jetzt erstmal ganz herzlich willkommen und welcome back bei uns im Podcast, liebe Jessica.
Vielen lieben Dank, Anna. Ich habe mich richtig gefreut, dass wir mal wieder plaudern. Irgendwie, wenn man sich nicht mehr sieht in Zeiten von Corona, muss man wenigstens mal wieder einen Podcast zusammen aufnehmen.
Genau, zumindest hat man das Gefühl. Wir sehen uns zumindest.
Wir sehen uns, ja. Die anderen, die jetzt zuhören, nicht, aber wir haben ein Bildschirm mit Foto.
Ganz genau. Ja, wir reden heute mal wieder über eines deiner Lieblingsthemen natürlich auch, Thema ETFs, also Exchange Traded Funds. Und für Einsteigerungen ist es ja oft eine sehr gute Möglichkeit, wenn man mal anfängt mit einem weltweit anlegenden ETF, dann hat man relativ viel gleich abgegriffen und kriegt man ein Gefühl dafür, wie das so geht mit dieser Welt der ETFs. Aber dann, ich glaube, relativ schnell stellt sich dann auch die Frage, wie komme ich denn von einem ETF zu einem richtigen Portfolio aus ETFs, also einem Depot, das damit irgendwie bestückt ist. Natürlich muss man in so ein Portfolio oder in so ein Depot nicht nur ETFs reinkaufen, geht auch mit anderen Sachen wie Aktien oder aktiv gemanagte Fonds. Aber wir wollen uns jetzt heute mal auf diese Depot-Strategien mit ETFs konzentrieren. Übrigens, bevor wir einsteigen, Jessica, noch ganz kurz für alle, die das nicht wissen. Ich glaube, ich habe in meinem Podcast hier noch nicht drüber gesprochen. Wir haben ja vor kurzem die Her Money Academy gelauncht. Das ist ja eine Serie von Video-Tutorials, wo ihr euch selber alles in geführten Kursen beibringen könnt, wie das geht mit den ETFs und auch Portfoliostrategien. Daher lade ich euch einfach mal ein, geht mal auf unsere Homepage und schaut euch das mal an.
Das finde ich übrigens auch total wichtig, dass man sich ein bisschen über Strategien Gedanken macht, weil die meisten, und so habe ich es auch getan, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Anna, aber die meisten fangen ja einfach mal mit irgendwas an und dann kommt man meist gar nicht mehr zu diesem Punkt, ich brauche jetzt mal eine Strategie. Bei meinem Depot hat jahrelang ausgesehen wie ein wildes Sammelsurium. Alles, was ich irgendwie spannend, interessant fand, das waren gute Sachen dabei, keine Frage, wurde da reingekauft. Meine Strategie war möglichst langfristig, möglichst breit gestreut, immerhin das. Aber ich habe noch nicht meine Aktienquote festgelegt, eine Anleihequote. Also das war wild und das weiß ich aus vielen Studien und mit vielen Experten habe ich darüber schon gesprochen. Die meisten Depots sehen so aus, sollten sie aber nicht. Also eine Strategie hilft ja auch in stürmischen Zeiten, wie wir sie gerade erlebt haben.
Absolut.
Deswegen finde ich das ganz toll, dass wir das Thema mal ein bisschen beleuchten.
Genau, weil das ist für uns wichtig, weil wie gesagt, jeder fängt irgendwo mal an. Du hast mal angefangen, wir haben alle unsere Fehler gemacht, aber dafür gibt's ja heute das, was wir hier machen, unsere Podcasts und so schlaue Frauen wie dich, die uns ein bisschen gleich da auf den Topf setzen, damit wir irgendwie in die richtige Richtung kommen. Also ich würde sagen, du hast uns ja 6 gängige ETF-Strategien da mal vorgestellt. Fangen wir da vielleicht mal an mit dem, was, ich weiß nicht, vielleicht die eine oder andere schon mal von euch davon gehört hat. Das heißt das Pantoffelportfolio.
Mhm.
Ja.
Ja, wow. Pantoffeln, das klingt so ein bisschen
sehr aufregend.
Langweilig, aber auch irgendwie gemütlich. Und genau so ist diese Strategie auch. Sie stammt von den Experten von Finanztest. Und die haben halt gedacht, okay, wir möchten Anleger, Anlegerinnen was bieten, wo das Geld breit gestreut wird. wo es auf jeden Fall mehr Rendite gibt als bei bloßen Zinsanlagen. Wir wissen ja alle, Sparen bringt nicht mehr so besonders viel mit Blick auf die Rendite. Es gibt eben keine Zinsen mehr. Also braucht man diesen Baustein Aktie, um ein bisschen mehr Rendite einzufahren. Und die haben sich dann überlegt, okay, viele haben diese Vorurteile, Börse, das ist kompliziert, das ist gefährlich, oh je, ist es alles natürlich nicht, und haben deswegen dieses super bequeme Pantoffelportfolio entworfen. Und im Prinzip kauft man mit einem Teil seines Geldes einen Aktien-ETF auf den MSCI World. Das ist der Weltaktienindex, Klammer auf, kleine Mogelpackung. Es sind nur 1.600, also nicht nur, aber 1.600 Aktien aus nur Industrieländern. Das sind zwar 23 Ländern, aber es ist eben nicht die ganze Welt. Also wir kaufen einen Aktien-ETF auf den MSCI World, und das restliche Geld kann im Prinzip auf Tages- oder Festgeld liegen bleiben. Das soll dann die Stabilität bringen. Und der MSCI World, der ETF, soll ein bisschen für Rendite sorgen. Und man kann natürlich auch das Geld, was für Stabilität sorgen soll, also dieses Tages- oder Festgeld, in einen anderen ETF investieren, vielleicht auf Staats- oder Unternehmensanleihen. Aber Vorsicht, an den Rentenmärkten ist im Moment einiges los durch die Zinswende. Vielleicht ist da gerade für Anfängerinnen Tages- und Festgeld besser. Ja, und dann muss man natürlich überlegen, was hat man für eine Risikoneigung. Und wenn die nicht so groß ist, wenn man ein bisschen Angst hat, ein bisschen konservativer unterwegs ist, empfehlen die Experten 25% Aktienanteil, kann aber auch 50 oder 75 wählen, wenn man ein bisschen mutiger ist, wenn man ein bisschen langfristiger investiert. Also das wäre das ganz bequeme Pantoffelportfolio, ein ETF auf den MSCI World, der Rest des Geldes bleibt auf dem Tages- oder Festgeldkonto.
Ja, also ich finde das schon mal für Anfängerinnen gar nicht so schlecht. Ja, ich finde, das erschließt dir den Zugang und du erhöhst die Aktienquote je nachdem, wie du sagst, nach deiner Risikoneigung, der Rest aufs Tagesgeld. Und dann musst du, wie in aktuellen Zeiten, wo die Börsen in diesem Jahr ja volatiler sind, also stärker schwanken, musst du dir dann auch keine Sorgen machen. Ne? Weil dann hast du einen eingebauten Sicherheitsbaustein und der Rest bleibt einfach am Markt. Gut, dass du auch nochmal den Hinweis bringst, dass das natürlich den MSCI World, den die da auch gerne empfehlen, ja, mehr in die Industrieländer geht, auch sehr hohe US-Ausrichtung hat.
Es sind fast 70% US-Aktien, ja. Das liegt daran, dass die meisten großen Indizes der Welt oder auf der ganzen Welt eigentlich, die meisten Indizes sind marktgewichtet. Also das heißt, dass das Unternehmen, was am meisten wert ist, oder der Aktienmarkt in dem Fall dann, der am meisten wert ist, am größten ist, den größten Anteil hat. Das heißt, da wird eben dann entsprechend gewichtet. Und Deutschland zum Beispiel hat, wir denken immer, unser Aktienmarkt ist wow, super, die tollen DAX-Unternehmen. Wir haben im MSCI World einen Anteil von 3%, weil unser Markt nämlich mini, mini, mini ist. Also das muss man wissen, ist sehr US-lastig. Aber das muss nicht schlecht sein. Langfristig sind die Aktien viel besser gelaufen als DAX-Titel. Also, aber man sollte einmal hingucken, was ist der MSCI World überhaupt. Die Infos findet man im Internet. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich da auch mal einen ausführlichen Artikel für euch zugeschrieben. Bestimmt. Ja, irgendwie dämmert mir da was. Also die Infos findet man.
Genau, aber das ist, also ich finde, da gibt es ja auch ein erfolgreiches Buch dazu. Das ist aber, ich denke, da mit sowas kann man als Anfänger erstmal gar nichts falsch machen. Man ist im Markt, das ist, glaube ich, wichtig, wie du sagst, bei geringer Rendite. Man hat aber auch eine Sicherheitskomponente und ist ein guter Start. So. Jetzt gibt es aber nicht nur das Finanztest, die sich darüber Gedanken gemacht haben, sondern auch die FAZ-Redaktion. Und die haben ihr Portfolio genannt Wunderportfolio für ETFs. Mhm. Auch ein toller Name.
Ganz toll. Dieses große Wunder ist eigentlich gar kein Wunder. Und im Endeffekt ist es das gleiche wie das Pantoffelportfolio, wenn man ganz ehrlich ist. Die wählen zwei ETFs aus, wieder der MSCI World. Und der andere Index sollte dann europäische Staats- und Unternehmensanleihen beinhalten. Das heißt, sie haben also kein Tagesfestgeld, sondern sofort die Anleihen. Fertig ist das Depot. Also sie geben die Gewichtung 50-50 vor. Also 50% des investierten Geldes kommt in den MSCI World, in einen ETF auf den MSCI World und der Rest eben in die Anleihen. Ist auch ganz einfach umzusetzen, zwei Papiere. Und man muss natürlich bei diesen ganzen Strategien ab und zu mal draufschauen. Das ab und zu heißt aber nicht täglich, sondern jährlich oder zweijährlich. Und diese Gewichtung wiederherstellen, das kann man dann durch Zukäufe machen oder durch Verkäufe und Käufe, weil natürlich Aktienmärkte schwanken, auch Anleihekurse schwanken und am Ende ist es vielleicht nach einem Jahr nicht mehr 50-50, sondern 45-50 oder welche Quote man jetzt beim Pantoffelportfolio auch immer gewählt hat. Also ab und zu muss man da mal nachjustieren, aber auch das ist eine einfache Rechnerei. Also im Prinzip sind die sehr ähnlich, die beiden.
Genau, nur dass die halt, wenn ich das richtig gelesen habe, oder wie du sagtest, auch eben direkt vorschlagen, man geht in einen ETF, der aus festverzinslichen Wertpapieren von europäischen Firmen oder Staaten ist, im Gegensatz zu dem Plattform, zu den Finanztestkollegen da, die eher sagen, kannst du auch mit einem Tagesgeldkonto abdecken.
Genau, bei denen ist wirklich das Tagesgeld-Festgeld die Empfehlung und sie schreiben aber, in manchen Fällen würde es auch passen, dass man eben Anleihen wählt. Also genau das ist der Unterschied.
Ja, aber das Risikoprofil ist dann schon ein bisschen anders, ne? Weil, wie du eben schon sagtest, mit den Anleihen, mit den steigenden Zinsen, das hat ja auch Konsequenzen für diese festverzinslichen Wertpapiere. Weiß ich nicht, ob würdest du jetzt da eher reingehen in so ein ETF mit Anleihen?
Also es ist ja so, dass wir in den USA die Zinswende erwarten, beziehungsweise sie ist angekündigt. Und Zinswende heißt, dass die Zinsen steigen. Das betrifft einmal die Zinscoupons von neuen Anleihen, die auf den Markt kommen. Gleichzeitig passen sich aber die Renditen von Anleihen, die schon am Markt sind, diesem neuen Zinssatz an. Und rein rechnerisch ist es ja so, dass die Rendite einer Anleihe sich aus der Kursentwicklung und dem Zinscoupon zusammensetzt. So, das heißt, wenn die Zinsen jetzt steigen, weil die Fed eben die Zinsen erhöht, dann werden auch die Renditen von Anleihen steigen. Das heißt aber leider für uns Anleger, wenn wir die schon haben, dass die Kurse abschmieren, damit das eben, das ist so eine Rechnerei. Ich hoffe, dass man das jetzt so gut versteht, ohne Beispiel auf dem Zettel. So, das heißt, es gibt da einige Verwerfungen, es gibt da einiges hin und her. Ich bin eine ganz langfristige Anlegerin und ich sehe sowas natürlich, aber ich bleibe meiner Strategie total treu und ich würde jetzt nicht anfangen, Anleihen aus dem Depot zu werfen. Ich habe Anleihe-ETFs, vielleicht kommen wir da gleich auch noch zu. Ich würde jetzt nicht anfangen, die aus dem Depot zu werfen, nur weil da Kursrückgänge zu erwarten sind, sondern ich sehe das ganz langfristig. Und außerdem, die werden ja auch ausgetauscht, die Anleihen in den Indizes, weil werden ja Anleihen fällig, die haben ja in der Regel eine Endfälligkeit und dann werden neue reingekauft in den ETF und die haben dann im Zweifelsfall, haben die dann wieder den höheren Zinscoupon. So, das heißt, ja, da ist Bewegung im Markt, ja, man darf nicht außer Acht lassen, dass auch europäische Staats- und Unternehmensanleihen und alle anderen Anleihen auf der Welt auch ebenfalls schwanken, aber nicht so stark wie Aktien. Trotzdem muss man es wissen, also diese Sicherheit, dass sich da gar nichts tut, hat man nie. Ja. Dann ist Tages- und Festgeld wieder das sicherere. Aber da kriege ich so wenig Zinsen, dass wenn ich die Inflation abziehe, ich sogar einen negativen Realzins habe. Also das hat alles so für und wieder, können wir Stunden drüber reden.
Ja, können wir, aber haben wir leider nicht. Aber das macht ja jetzt auch gar nichts. Also wie gesagt, von der FAZ, dieses Wunderportfolio ist Kombination 50-50 MSCI World, also Aktien, und europäische Unternehmensanleihen, also das beides in einem ETF. Und das wäre so eine Variante. Auch wieder würde ich sagen, ne, liegen lassen, ab und zu mal hingucken. Und wie du sagst, Rebalancing wäre so der Fachausdruck, um wieder das wieder in Einklang zu bringen, wenn sich das entsprechend verändert hat. Wir beschreiben das auch übrigens sehr schön in unserer Academy, diese ganzen Begriffe. Sorry, ich muss nochmal darauf hinweisen, damit diejenigen, die da sich mit dem Thema nochmal in der Nähe befassen wollen, können das dort sehr gerne tun. Wir schreiben da auch auf der Homepage drüber oder auf Jessica, du auch in deinem Buch. Für diejenigen von euch, die da mehr Bock haben, sich in der Tiefe damit zu befassen.
Und von mir gibt es demnächst auch einen schönen Online-Kurs, aber das dauert noch ein bisschen. Also ich bin da auch sehr edukativ unterwegs im Moment. Man hat im Lockdown und in dieser Corona-Zeit einfach viel Zeit, Dinge zu produzieren.
Ja, sehr schön. Dann haben wir noch das dritte Portfolio, was wir heute anbieten wollen oder vorstellen wollen, ist das Allwetter-Portfolio.
Ja, das gilt auf Ray Dalio zurück. Und das ist ein wahnsinnig bekannter amerikanischer Hedgefondsmanager. Was ein Hedgefonds ist, brauchen wir jetzt nicht zu erklären, das ist ein bisschen speziellere Fonds, das ist ein Manager, ein absoluter Finanzfachmann. Und dieses Allwetter-Portfolio stammt eben wirklich von ihm selbst, weil er hat sich ein Portfolio überlegt, was wirklich allen ökonomischen Wetterlagen, gegen alle gewappnet ist, für alle Wetterlagen geeignet ist. Und er setzt da auf eine ganz breite Mischung von ganz verschiedenen Anlageklassen. Das sind Aktien drin, Anleihen, Gold, aber eben auch Rohstoffe. Und das Ganze setzt er eben auch, weil es günstig ist, weil es einfach ist, mit ETFs um.
Ja, ich fand das interessant. Ich hätte den damit gar nicht assoziiert. Ich habe das natürlich bei Her Money gelesen. dieser Ray Dalio, das ist ja, wie gesagt, ein bekannter Hedgefondsmanager, Bridgewater ist, glaube ich, der Fonds von dem. Und ich weiß gar nicht, ob der noch aktiv ist. Ich glaube, der ist jetzt nur noch Philanthrop und verschenkt sein schönes Geld, was er da verdient hat. Aber ich finde es ganz interessant, weil es ist doch einmal so ein Rundumschlag über alle Assetklassen, ist ganz gut aufgestellt, verlangt aber dann, wenn man das nachmachen will, dann schon ein bisschen mehr hingucken, rauspicken. Also das ist schon aufwendiger, ja, würde ich mal sagen. Kann man machen, muss man nicht. Ne? Dann haben wir noch einen Deutschen, den du ins Spiel gebracht hast, den Andreas Beck, der einen Portfolio-ETF, jetzt wird es also ganz spannend, Mädels, hat, das muss man uns jetzt mal erklären.
Also ein Portfolio ist ja im Grunde das ist der Fachbegriff für Depot oder ein Synonym für Depot, so. Also es ist aber so, wenn ich sage, ich habe ein ETF-Portfolio, habe ich ein Depot mit vielen ETFs. Aber der Portfolio-ETF, das ist ein Eigenname, das ist wirklich ein Produkt. Und das war einer der ersten aktiv gemanagten ETFs in Deutschland. Und der Andreas Beck, den ich auch selber sehr gut kenne, ist Gründer und ehemaliger Chef des Instituts für Vermögensaufbau, IVA in München, hat vielleicht jemand schon mal gehört. Der setzt auf so einen Multifaktor-Ansatz. Unter anderem eben sind da die Erkenntnisse von den Nobelpreisträgern Eugene Farmer und Kenneth French mit drin. Mhm. Und da wird eben in sehr breit, aber sehr spezielle Aktien- und Anleihe-ETFs investiert. Mindestens 30% und höchstens 70% Aktien, also das schwankt auch so ein bisschen. Und Faktoren, die es da gibt, sind zum Beispiel der Faktor Size, wobei Size nach Größe sich anhört in der Übersetzung, aber damit ist gemeint eigentlich genau das Gegenteil, das sind die Nebenwerte, die kleinen. Die Dividende ist ein Faktor, Qualität, also Qualitätsaktien sind ein Faktor. Und ich habe bei meinem Buch einfach erfolgreich anlegen auch sehr eng mit ihm zusammengearbeitet und meine Depots, die ich da drin habe und auch das, was ich selber umsetze, ist eben auch mit diesen Multifaktor-Ansätzen bestückt. Und das ist ganz spannend und das gibt schon relativ lange, war wie gesagt einer der ersten aktiv gemanagten ETFs. Ein zweiter wäre von dem Manfred Weber von der Uni Mannheim, Arero, das steht für Aktien, Renten, Rohstoffe, Arero. Mhm. Das ist auch so ein ähnliches Konzept. Der hat halt diese drei Bausteine. Das heißt, ich kaufe im Prinzip so eine Art Dachfonds und da sind dann verschiedene ETFs und Bausteine drin. Also da habe ich dann schon wirklich eine Strategie, die ich mir da einkaufe, die ein bisschen komplizierter wird.
Ja, ist quasi eine Vermögensverwaltung verpackt als ETF. Oder? Könnte man wahrscheinlich so sagen. Weil unsere Hörerinnen oder die meisten wissen ja oder denken, es ist ja auch so, dass die meisten ETFs eben passiv gemanagt sind, dass die an einem Index kleben. Aber in der Masse wird eben nicht darüber gesprochen, dass es auch, ich sag mal, aktiv gemanagte ETFs gibt. Ne? So ein bisschen die nächste Stufe. Und ich wusste selbst gar nicht, dass der Andreas Beck das hat. Ich kenne den noch von ganz früher, weil der war doch mal bei Tetralock. Die hatten doch auch so ein Engine entwickelt, oder?
Ja. Ewig lang her, genau.
Ja, ja, von meiner Morningstar-Zeit. Deshalb, als ich das las bei Her Money, dachte ich mir, ich wusste gar nicht, dass der inzwischen auch ein eigenes Produkt hat.
Ich habe lange nicht auf die Performance geguckt, aber ich weiß, zu meinen Handelsblattzeiten, die mittlerweile auch schon 3-4 Jahre her sind und ich war da ja 10 Jahre, da haben wir oft darüber geschrieben und die sind immer, sowohl Arero als auch Portfolio-ETF, immer unheimlich gut gelaufen. Und waren auch immer stark nachgefragt. Also das ist bei Anlegern, Anlegerinnen gut angekommen. Also es lohnt sich vielleicht, das sich mal anzugucken, das mal zu googeln. Beide haben tolle Webseiten, wo man es genau erklärt bekommt, was da passiert. Und es macht auf jeden Fall nicht dümmer, das mal gelesen zu haben.
Genau, also du beschreibst es auch noch ein bisschen ausführlicher dann in deinem Artikel. Den könnt ihr auch in Ruhe für euch nochmal nachlesen, wer da Interesse hat, auf unserer Homepage. Und Arero ist ja auch immer wieder bei uns hier mal im Podcast zu Gast und ist auch immer wieder Partner bei uns bei Her Money. Von daher kennen wir, das sind auch sehr viele Damen, obwohl der Weber das gegründet hat, den ich von der Uni Mannheim früher auch noch kenne. Aber die haben einige sehr smarte junge Damen, die das auch, die dabei sind, die Christine Laudenbach und die andere Kollegin hatte ich neulich auch im Podcast. Mhm. Aber das ist, glaube ich, für viele vielleicht auch nochmal neu, dass man eigentlich so ein ETF auch ein bisschen aktiver hat. Geht also auch, ist noch nicht so die Norm. Aber ich denke mal, wir zwei Branchenprofis, wie ich die Szene kenne, wird da sicherlich noch mehr kommen. Weil der Margendruck, muss man einfach aus Geschäftssicht natürlich sagen, ist ja sehr gering. Da geht es ja nur über die Masse mit den ETFs, dass die Fondsgesellschaften damit verdienen. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Bestrebungen, da mehr aktivere Sachen einzubringen, einfach um auch die Margen zu erhöhen. Und das Produkt entwickelt sich auch weiter, muss man dazu sagen.
Na klar.
Kommen wir nochmal zu einem anderen Prominenten. Das ist jetzt aber ein Promi, dessen Buch ich auch gelesen habe. Und das ist der Gerd Kummer mit seinem ETF-Weltportfolio.
Ja, super spannend. Wir haben ja zusammen auch eine Online-Kolumne und tauschen uns oft aus. Ja, machen wir im Wechsel. Okay. Und selten. Es gab eine ganz witzige Kampagne auch, die an Bahnhöfen und so gelaufen ist. Lustig, wenn dann auf einmal wieder anfunkt. Ja, und Gerd hat diesen Bestseller eben geschrieben von 2002. Das war das erste Mal, ich weiß gar nicht, wie viel Auflage und Überarbeitung das Ding draußen ist. Also es gibt unzählige Bücher von ihm, alle lesenswert. Das erste war eben dieses souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs. Wobei ich weiß gar nicht, ob es das erste war, aber da ist auf jeden Fall dieses Weltportfolio drin.
Was ist das erste?
Okay.
Ja. Das habe ich auch gelesen.
Genau, und das ist im Prinzip ein bisschen ähnlich auch wie Andreas Beck. Also auch er setzt auf diese Multifaktor-ETFs, die man ja auch Smart Beta nennt. Und Alpha ist ja quasi die Kapitalmarktrendite, was der breite Markt bringt. Und Smart Beta ist dann eben so die intelligente Weiterentwicklung und das, was ich mit eigentlich aktivem Management mir reinhole, Beta, aber in dem Fall eben cleverer mit ETFs. Und der setzt dann eben auch auf ähnliche Faktoren, auch wieder Qualität, Momentum, Small Caps, also die kleinen Aktien, Value wie Warren Buffett. Und da hat er einen Aktienanteil von bis zu 80%. Beim Aktienanteil so rum. Geht er bis zu 80% in Industrieländer und bis zu 20 in Schwellenländer. Also da ist dann wirklich die ganze Welt drin.
Okay.
Bei den Anleihen geht er auf europäische Anleihen, in Euro mit kurzer Laufzeit, hoher Bonität. Das hilft eben auch, so Schwankungen wie im Augenblick ein bisschen rauszunehmen. Wenn die schnell immer auslaufen, hat man so eine Zinserhöhung schneller verdaut quasi. Es gibt ganz viele von diesen Weltportfolios mittlerweile und viele Ableitungen und so. Also da gibt es auch wahnsinnige Listen im Internet. Aber das ist so das Urportfolio. Ich finde es, also kommt natürlich auch darauf an, wie hoch man die Aktienquote wählt, wie hoch die Anleihequote. Finde ich auch sehr spannend, sehr interessant. Also man findet schon eine Menge Möglichkeiten, wirklich sich sehr einfach oder ein bisschen komplizierter, aber im Endeffekt immer noch einfach, ein tolles Depot zusammenzustellen mit ETFs und findet da wirklich auch viele, viele Strategien.
Ja, also ich habe, wie gesagt, das Buch von dem Gerd Kromer auch gelesen. Der beschreibt, es ist ja eigentlich auch ein Ritt durch die Portfoliotheorie und wie man generell investiert. Also man muss schon wirklich einen Kopf dafür haben,
muss ich sagen. Ist ein bisschen wissenschaftlicher, das stimmt, aber es sind sensationelle Infos drin und ich glaube, jeder, der sich darauf einlassen möchte und es lesen möchte, kann das auch verstehen.
Ja, aber man muss es wollen, ne? Und wenn jemand jetzt sagt, hey, ich will einfach nur meine Sache hier im Griff haben und will da mal ein bisschen, dann ist das ein bisschen viel harte Kost. Und wie du schon sagst, auch dieses Faktor-Investing, das ist ja für viele auch ein neuer Begriff, also wo man dann einzelne Elemente des Marktes definiert und das als Faktor sieht in der Anlage. Das beschreibt der Kromer ja mit seinen Cocktail-Stocks und was weiß ich und so weiter. Also da gibt's ja ganz verschiedene, ganz kleine Aktien, große und verschiedene Varianten, die der da beschreibt. Das muss man mögen. Also da bist du schon wirklich in der Oberliga unterwegs, wenn du das, wie er das machen will.
Ich fand das auch, es ist Oberliga, sagst du eigentlich genau richtig. Und ich habe das in meinem Buch damals, in meinem ETF-Buch gerne ganz einfach machen wollen. Deswegen heißt es ja auch einfach erfolgreich anlegen. Wobei ganz so einfach war es dann am Ende mit den Faktoren und mit diesem auch nicht mehr. Aber ich habe es eher so ein bisschen wie so ein Bausteinkasten aufgebaut und dass ich dann verschiedene Bausteine vorgestellt habe, was dann am Ende diese Smart Beta und Faktoren ja auch wieder sind, aber dann eben drei Depots gebastelt habe mit Andreas Beck zusammen, wie man aus diesen Bausteinen ein Depot sich zusammenstellen kann. Ist ein bisschen andersrum als bei Gerd, vielleicht leichter zu verstehen, habe ich mir öfter schon sagen lassen. Er geht aber dafür sehr, sehr viel tiefer rein in die einzelnen Anlageklassen und in die Funktionsweise und so weiter. Ist ein bisschen Geschmackssache, aber bei mir ist es halt, ich finde diese Smart-Beta-Ansätze total spannend. Und es ist ja nun auch wirklich Nobelpreis gekürt, dass es diese Faktoren gibt, diese Erfolgsfaktoren an der Börse. Und dazu gehört die Dividendenrendite. Dazu gehört eben Qualitätsaktien, also Aktien mit sehr solider Bilanz, sehr solidem Geschäftsmodell etc. pp. Und das sind ja wissenschaftlich bewiesene Dinge. Und Qualitätsaktien haben zum Beispiel im Corona-Crash sehr, sehr viel weniger verloren als andere Anlageklassen. Also bei mir war das ein bisschen der Risikopuffer, wie auch die Anleihen. Also die haben natürlich auch verloren, weil wenn alles verliert, verlieren eben einfach alles. Aber das sind schon so Sachen, wo man sich ein bisschen mal reinfuchsen kann. Aber vielleicht fängt man mit so einem Pantoffelportfolio an und robbt sich dann langsam vor. Also man kann eine Strategie auch überarbeiten und weiter ausbauen und man kann sich aus all diesen Strategien auch eine eigene basteln. Warum nicht? Und die Sachen irgendwie kombinieren, wie es einem selber gefällt.
Ja, ja, da wie die Beate Sander das gemacht hat. Die hat ja auch diese Bücher gelesen und sich daraus ihre Hochtiefmutstrategie zusammen gebastelt, hätte ich jetzt fast gesagt, zusammengestellt. Und das hat die auch sehr erfolgreich gemacht. Aber das ist halt immer eine Frage, wie tief will ich da reingehen? Und heute ist ja nur mal ein Ansinnen zu gucken, was gibt es denn sonst noch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus und dass man vielleicht auch mal einen Begriff hört. Und Smart Beta denkt sich, Smart what? Aber dass man eben weiß, okay, das gibt also mehr als nur ein ETF, verschiedene Varianten.
Mehr als ein MSCI World. Es gibt eben auch ein MSCI World Quality, es gibt ein MSCI World Value etc. pp. Also das sind einfach,
Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Also wir sagen ja immer, zwar ist es jetzt kein Hexenwerk, sich so ein ETF zu kaufen, wenn man sich aber in der Nähe mal damit, also detaillierter damit auseinandersetzt. Ich meine, es gibt eine weltweite sehr große Industrie, die sich mit diesen Themen befasst. Also da ist es ist schon komplex, nicht unbedingt kompliziert, aber es ist komplexer. Und damit gibt es ja auch so, solches Angebot über uns, dass man einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt und vielleicht sich so das eine oder andere interessiert. Vielleicht noch abschließend, das Sechste, was wir uns anschauen wollen, du hast eben schon ein bisschen anklingen lassen, ist das Dividenden-ETF-Portfolio.
Ja. Ja, also Dividenden sind wirklich ein sehr wichtiger Faktor für die Rendite. Bei manchen Märkten machen sie fast 50% des Erfolgs aus. Ein kurzer Exkurs, der DAX ist ein Performance-Index. Das heißt, die Zahlen, die wir vor der Tagesschau und in der Tageszeitung sehen, sind immer der Performance-Index. Und das heißt, da werden in die Kursentwicklung auch noch rein rechnerisch die Dividenden, die ausgeschüttet werden, reinvestiert. Es gibt den DAX auch noch als Kursindex. Die meisten Indizes auf der Welt sind übrigens Kursindizes. Ja. Und dieser Kursindex ist so viel schlechter als der DAX. Ich habe jetzt die Zahlen nicht, aber da sind es, glaube ich, 40% oder 50%, die wirklich über die Jahre und Jahrzehnte die Dividenden ausmachen. Das sollte man wissen. Natürlich darf das nie die einzige Kennzahl sein, auf die man guckt, aber Dividenden sind ein wichtiger Faktor. Und es gibt eben auch Dividendenindizes, die wirklich eben dann aus verschiedenen Ländern, DIFDAX wären zum Beispiel die dividendenstärksten DAX-Aktien, und es gibt es für alle möglichen Länder und Staaten und die ganze Welt, Kontinente und die ganze Welt. So, das kann man sich also mal anschauen. Die entwickeln sich wie alle anderen Indizes auch, mal besser und mal schlechter, so ist es. Und es gibt aber auch noch einen sogenannten Dividendenadel. Das sind die Dividendenaristokraten. Hört sich toll an, oder? Und da gibt es zum Beispiel den S&P Dividend Aristocrats als Indexfamilie. Und da kann man eben schauen, auf welches Land man setzen möchte oder ob man global drauf setzt. Und da sind dann eben wirklich Unternehmen dran, die über 10 Jahre lang ununterbrochen mindestens eine konstante Dividende bezahlt haben oder die sie sogar regelmäßig erhöht haben. Und da kann man auch mal schauen, ob man das als Beimischung macht. Ich weiß nicht, ob ich einzig und allein auf die Dividendenstrategie setzen würde. Gibt es auch Investoren, die das tun? Oder ob man das als Baustein zum Beimischen macht? Aber das ist auch ein super spannendes Thema. Lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal hinzugucken.
Würdest du sagen, dass das eher für jemanden relevant ist, der auch auf die Auszahlung Wert legt? Oder geht es bei diesen Dividenden-ETFs um die Wiederanlage, dass die wieder reinvestiert werden?
Es gibt sowohl als auch. Es gab eine ganze Zeit lang, ich habe gar nicht mehr aktuell geguckt, mehr die ausschütten, weil das ja häufig eben auch diese Gewinnausschüttung und dass Leute, die darauf setzen, eben auch wirklich das als regelmäßiges Einkommen haben möchten. Genau. Wobei, ja. Klammer auf, der DAX hat eine Dividendenrendite historisch von um die 3%. Also um davon leben zu können, Stichwort passives Einkommen, muss man schon mächtig investieren. Ja. Aber es gibt trotzdem Menschen, die darauf Wert legen, dass sie diese Ausschüttung bekommen. Deswegen gab es da erstmal ziemlich viele ETFs oder die meisten, die ausgeschüttet haben, aber das ist mittlerweile nicht mehr so. Also man kann auch da eben die ETFs wählen, die thesaurieren, die sprich die Erträge reinvestieren und das Geld weiter arbeiten lassen.
Mhm. Okay, interessant. Also ich würde das, wenn ich jetzt ein bisschen Zusatzeinkommen wollte, würde ich sowas wählen, würde mir es auszahlen lassen. Das ist ja sehr häufig in den USA der Fall. In der Regel werden ja bei den Amerikanern ja auch die Dividenden vierteljährlich ausgezahlt. Ja. Bei uns ist das ja nicht der Fall. Und ich kenne also viele, die Rentner sind, ja, ja, und sich dann damit ihr schmales Social Security Income, das man ja dort in USA bekommt, ja, aufbessern. Ja, also das ist für viele schon ein aktiver Part.
Aber man muss halt wissen, da 10.000 Euro zu investieren, da sind 3% halt ein
nicht so viel
Abendessen. Oder,
ja. Ja. Deshalb reden wir ja heute drüber.
Genau.
Dass alle wissen, get moving.
Ja. Ja.
Je jünger, desto besser. Ja, also ich denke, das war schon mal super toll. Also wir zwei haben ja hier ein Faible für dieses Thema. Wir können über die Beteiligten, die Ideen, die Strategien sehr, sehr lange diskutieren.
Wer mag so weiter zuhören, wenn wir jetzt richtig loslegen?
Aber wir lassen es jetzt mal dabei. Wir werden euch die Bücher einfach auch nochmal verlinken in den Shownotes. Das ist ja nochmal für euch, wer Interesse hat, sich das ein oder andere Buch besorgt. Gerne auch das von Jessica oder unseren Podcast, den wir da gemacht haben. Mehrere dazu mal nachhören, weil es ist schon ein spannendes Thema für all diejenigen von euch, die gerne bei uns zuhören. Ja, Jessica, danke für deine Zeit. Schön, dass wir dich heute mal zu Hause angetroffen haben, weil du bist ja auch sehr viel unterwegs auf Veranstaltungen wieder. Ja, und schön, dass wir heute wieder die Zeit gefunden haben zu plaudern. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht, uns zuzuhören. Wie gesagt, ganz viel Info auch zu Jessica auf hermanni.de. Wir sind natürlich auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.
Tschüss.